Das ist so ein Ding, wie wir hier vorne haben, ne? Namen, wir lesen mal, die Pauke in ihrer Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Pauken und in Reigentänzen. Und Miriam sang ihnen zu, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz, das warf er ins Wasser. Und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht für es fest, und dort prüfte er es. Ja, ich glaube, wir alle kennen die Situation. Raus aus Ägypten, durchs Meer durch, rein in die Wüste, 3 Tage kein Wasser und die Sache mit dem Murren ging los. Ne? Jetzt will ich gar nichts dazu sagen, weil wenn du kein Wasser hast in der Wüste, da hast du ein Problem. Ne? Aber das Interessante ist, dass das Volk hat gemurrt und geschrien und Mose ist zu Gott gegangen und hat nicht gemurrt. Ja, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, das Volk hätte ja auch zu Gott schreien können, hätte sagen können, Herr, du siehst, wir haben kein Wasser, wir brauchen Wasser. Aber, naja gut, die Sklavenmentalität hat halt noch in ihnen gelebt und dann wird eben gemeckert und gemurrt. Und das Interessante ist, Mose ist zu Gott und er hat geschrien zu Gott. Und Gott zeigt ihm ein Stück Holz, also so steht's hier. Und jetzt ist es vom Hebräischen her, ist es, das Wort zeigen steckt schon mit drin in dem Wort, aber eigentlich steht dort lehren. Also der Herr lehrte ihn über das Holz. Und das fand ich so interessant. Weil wir alle brauchen es, dass Gott uns immer wieder über das Holz lehrt. Ne? Wir wissen heute, was das Holz ist. Hier steht ein ganz großes davon. Ne? Wir alle wissen das. Und er hat dann am Ende dieses Holz ins Wasser geworfen. Wenn du reinguckst in deine Bibel, da steht nicht, dass Gott ihm das gesagt hat. Steht einfach nur, er hat es gemacht. Na, warum hat er es gemacht? Gott hat ihm gelehrt über das Holz. Er hat ihm erzählt, was dieses Holz sagt, was dieses Holz bedeutet, schon damals. Und ja, ich fand das so krass. Ne? Und dann wurde das Wasser süß. Dann wurde die ganze Geschichte gekippt und gedreht. Und ich dachte dann so, wir haben es nötig, immer wieder auf das Kreuz zu sehen. Wir haben es nötig, immer wieder uns mit dem Evangelium zu beschäftigen. Wir haben es nötig, immer wieder zu gucken, was meint denn das Kreuz? Was bedeutet das Evangelium? Und ganz schnell sind wir dabei, das Evangelium runter zu reduzieren auf ein gewisses niedrigeres Level. Ich habe das gehört, jemand hat gesagt, das Evangelium der Barmherzigkeit und das Evangelium der Gnade ist theologisch nicht so ganz, man könnte vielleicht eher sagen, wir haben aus der Gnade ein paar Teile weggenommen. Wir haben die Gnade reduziert. Aber ich möchte es mal trotzdem mit den Begriffen benennen. Wir haben das Evangelium der Barmherzigkeit und Barmherzigkeit meint, ich bekomme nicht das, was ich verdiene. Ja, ich habe in Sünde gelebt und ich verdiene dadurch den Tod. Ich verdiene dadurch, ewig von Gott getrennt zu sein. Wir nennen das auch Hölle. So. Und Barmherzigkeit meint, dass ich das, was ich verdiene, nicht bekomme. Ja, ich darf in den Himmel. Ich muss nicht in die Hölle. Das ist Barmherzigkeit. Aber Gnade geht weit darüber hinaus. Gnade meint, eine Befähigung zum Leben im Hier und Jetzt. Das ist Gnade. Ich möchte kurz was lesen aus Römerbrief Kapitel 5. Dort erklärt Paulus, also ich denke, dass der Römerbrief schon die ausführlichste Erklärung ist vom Evangelium insgesamt, die wir in der Bibel finden. Römerbrief Kapitel 5, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und wenn ich mir diesen Vers anschaue, dann hat dieser Vers Superlative in sich. Ne? Vorher schon redet Paulus davon, dass durch Adam die Sünde in die Welt gekommen ist, dadurch alle sterben mussten, der Tod hat geherrscht, durch Jesus kam Gnade in die Welt, wir alle dürfen leben und so weiter. Er erklärt es und dann, das gipfelt eigentlich so in diesem Vers, er sagt, wie viel mehr. Ne? Also vorher sagt er, dass der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Und wir wissen ja, ne, es ist jetzt niemand, der irgendwie seit 1000 Jahren lebt und nicht stirbt. Ne? Alle sterben. Also 100%. Und jetzt sagt er, wie viel mehr. Also noch über das hinaus. Das ist das erste Superlativ. Das zweite ist das, er sagt nicht, die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Er sagt, diejenigen, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Es gibt Gnade und Gerechtigkeit, die bringt mich aus der Hölle in den Himmel. Aber hier steht, was der Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit bringt. Hier steht, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und das meint nicht über irgendwelche anderen Leute oder Personen, das meint über meine Umstände, das meint über Schwierigkeiten, das meint über Situationen, die mir nicht gefallen. Ne? Paulus redet nicht davon, wenn du dann einmal Christ geworden bist, dann hast du keine Probleme mehr. Das finde ich in der Bibel nirgends. Aber Paulus redet davon, dass es Gnade gibt und die Gabe der Gerechtigkeit, wo wir in einen Stand versetzt wurden, wo Gott uns als gerecht ansieht. Das ist Gerechtigkeit. Ich bin genauso gerecht wie Jesus. Ja, ich weiß, der Gedanke ist unvorstellbar, aber ich habe selber nichts dazu getan. Ich konnte nichts dafür. Ne? Und das ist der eigentliche Punkt. Und das ist auch der Punkt oder das große Problem, was die Galater hatten. Sie haben angefangen mit diesem Evangelium, mit dem errettet durch Gnade aus Glauben, haben sie angefangen damit und sie haben dann irgendwann angefangen, ja, aber jetzt bist du Christ. Jetzt heißt es, du musst, du darfst nicht. Und jetzt musst du schon mal ein bisschen mitmachen, ne? Und wenn du also nicht mitmachst, dann kriegst du ein Problem. Und natürlich tun wir Werke. Ja, natürlich machen wir. Ja, machen wir. Aber die Frage ist, tue ich irgendwas, um etwas zu bekommen? Oder tue ich etwas, weil ich etwas bekommen habe? Das ist der ganz große Unterschied bei der Geschichte. Ne? Tue ich Dinge mit Gott, für Gott, weil ich Gnade bekommen und empfangen habe und weil ich das verstanden habe? Oder tue ich irgendwelche Dinge, weil ich glaube, ich müsste das tun? Um Gott zu gefallen oder um irgendwelche Regeln und Vorschriften einzuhalten. Ich möchte noch einen Vers vorlesen aus Römer 6, Vers 11. Dort steht, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Jesus Christus. Und der Vers hier, der beschreibt das so ein Stück. Ja, wir können... Jeder Mensch, der nicht errettet ist, kann Gutes tun. Ne? Und zwar jede Menge. Und von manchen, die ohne Gott leben, können wir uns als Christen noch eine dicke Scheibe abschneiden, wie viel die Gutes tun. Und jeder Mensch, der mit Gott lebt, kann sündigen. Auch jede Menge. Das ist nicht der Punkt. Aber hier steht, haltet euch der Sünde für tot. Das hat etwas mit unserem... Ja, eigentlich hat es was mit unserem Herzen zu tun. Ne? Dass wir verstehen, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Das ist Gnade. Gnade gibt mir Sieg über Sünde. Wenn ich mich immer noch anstrenge, nicht mehr zu sündigen, wenn ich mich immer noch anstrenge, das ist immer zum Scheitern verurteilt. Ne? Die Bibel sagt, dass das Gesetz deswegen gekommen ist, dass die Sünde riesengroß wird. Also, dass man sie erkennt. Und die Bibel sagt, dass durch Gesetz Sünde niemals verschwinden wird. Niemals. Sünde verschwindet dadurch, dass ich Gnade sehe, nehme, empfange, dass ich das erkenne, dass ich in der Gnade leben darf, dass ich das erkenne, dass diese Gnade mir den Sieg über die Sünde gibt. Und deswegen schreibt dann Paulus, so haltet, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Jesus Christus. Und ich predige das nicht, weil ich das alles schon so toll verstanden habe, sondern weil ich einfach auf dem Weg bin, das immer mehr zu verstehen, dass es immer mehr in meinem Herzen wohnt. Und ich denke, wir sollten immer wieder über das Kreuz reden, immer wieder über das reden, was Jesus gemacht hat, immer wieder über dieses unvorstellbare Werk reden, was er am Kreuz für uns getan hat, und sollten ihm immer mehr dafür Danke sagen. So, und das war's auch für heute schon. Amen.
Vielen Dank. Ja, vielleicht können wir uns einfach noch einen Augenblick Zeit nehmen und das nochmal so kurz in uns wirken lassen. Und wer möchte, auch eine Entscheidung treffen. Ja, ich will diese Gnade erfassen und darin leben. Ich will es ergreifen, in Gnade zu leben, in Gerechtigkeit zu leben. Ja, Herr, ich danke dir, dass du am Kreuz alles vollbracht hast. Danke, dass du uns deine Gnade geschenkt hast, dass wir sie empfangen haben. Und wenn wir am Abend das Gefühl haben, sie ist alle, sie ist verbraucht, dann ist sie am Morgen wieder neu da, weil sie nie aufhört. Du hast mehr als genug davon. Und danke, dass wir es lernen dürfen, in deiner Gnade zu leben, in deiner Gnade zu gehen und die Dinge mit deinen Augen zu sehen und darin zu leben. Danke, dass du uns befähigst dazu. Amen. Vielleicht kannst du dir in der nächsten Woche einfach jeden Tag so 2, 3 oder auch 5 Minuten Zeit nehmen und einfach darüber nachdenken, über seine Gnade und was sie in dir macht, wenn du sie einfach nimmst, was sie für Auswirkungen hat in deinem Leben. Einfach so darüber meditieren, und wenn du das machst, das wird in dein Herz fallen, und dann wirst du anfangen, darin zu leben. Dann musst du nicht immer dich erinnern und das bewusst irgendwo dem hinterherjagen, ich will das jetzt unbedingt machen, sondern dann wird es anfangen, in dir zu leben. Das wünsche ich uns allen, dass wir das machen und ergreifen.